Ich bringe vor allen Dingen das Thema Klima mit, das liegt mir sehr am Herzen.
Auf jeden Fall Bildung, zum Beispiel auch Hochschulbildung, sowie natürlich auch Schulbildung. Ich war auch mal in der Schule.
Also meine Themen sind tatsächlich internationale Zusammenarbeit. Also das finde ich halt hochspannend und interessant.
Ich engagiere mich für mehrere NGOs, für Stiftungen und Vereine und ganz besonders für Themen wie Bildung, Migrationsrecht, Frauen, Mädchen und Kinder.
Dadurch, dass ich in einer Kommunalverwaltung arbeite, ist für mich eben der Bezug auf die Kommune, von der Bundesebene auf die Kommune wichtig.
Ich arbeite in der politischen Bildungsarbeit, also in einem Projekt, das nennt sich Respect Coaches. Da geht es um Extremismusprävention, Primärprävention, also bevor überhaupt so eine starke Radikalisierung stattfindet.
Und dann ist mir immer noch Gleichberechtigung wichtig, also Gleichberechtigung von Minderheiten aller Art. Für mich ist vor allen Dingen der Feminismus ein wichtiges Thema, ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, auch intersektionaler Feminismus.
Okay, ich bringe vor allem Interesse und ein bisschen Kenntnis aus den Gebieten Migration und so EU-Themen mit.
Ansonsten finde ich Frauenrechte ist ein wichtiges Thema, genauso wie Themen Ernährung und Landwirtschaft.
Ich finde es besonders wichtig, dass wir uns gegen zunehmenden Antisemitismus einsetzen. Der fällt mir immer mehr auf, gerade im ländlichen Raum. Und wenn ich schon beim ländlichen Raum bin, dann muss ich feststellen, Jugendbeteiligung funktioniert vielleicht in Großstädten, die funktioniert vielleicht hier in Berlin, aber bei mir im Odenwald funktioniert die überhaupt nicht. Und das ist sehr schade, weil da große Bevölkerungsgruppen ja geradezu ausgegrenzt werden.
Auf Bundesebene, vor allem die unterschiedlichen Bundesländer, beispielsweise Schule, betrifft fast alle, die hier sind. Die ist ja Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und da kann man auch in diese unterschiedlichen Systeme mal einen Einblick bekommen.
Hallo und herzlich willkommen zu 22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus. In dieser Podcast-Reihe im Rahmen der Jugendstrategie der Bundesregierung geht es darum, wie Kinder und Jugendliche an politischen Themen und Entscheidungen beteiligt werden können. Und im Intro habt ihr es ja schon gehört, junge Menschen haben jede Menge Themen. Kennt ihr eigentlich schon unsere erste Folge? Da ging es um ernsthafte Jugendbeteiligung, also darum, welche Faktoren dafür entscheidend sind, dass Beteiligung als gelingend wahrgenommen wird. Hört gerne noch mal rein in die Folge. Und bevor ich es vergesse, mein Name ist Anna Grebe und ich darf euch auch durch diese Folge von 22 Millionen begleiten. Unser Thema heute: Welche Formate von Kinder- und Jugendbeteiligung gibt es und was ist wichtig, damit sie gelingen? Legen wir direkt los. Beteiligungsformate und Formen junger Menschen können sehr, sehr unterschiedlich aussehen, weil die Rahmenbedingungen vor Ort bzw. auf den verschiedenen politischen Ebenen variieren. Was in der einen Kommune klappt, kann in einer anderen Kommune so richtig schief gehen. Was auf dem Land gut funktioniert, kann in der Stadt richtig floppen. Aber auch, wo in der Kommune echte Mitbestimmungsmöglichkeiten liegen, unterscheidet sich von dem, was gesetzlich auf Landes- oder Bundesebene möglich ist. Hier bei 22 Millionen versuche ich, diese Ebenen immer wieder zusammenzubringen, empfehle euch aber auch auf jeden Fall die Abschlussdokumentation zum Nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung, die ich euch hier in den Shownotes verlinke. Ich versuche es jetzt mal mit so einer groben Aufzählung von den am häufigsten vorkommenden Formaten und Formen. Es gibt Kinder- und Jugendgremien, in denen nur junge Menschen vertreten sind. Der Begriff ist nicht geschützt und dient eher als Sammelbegriff für eine Vielzahl an Formaten, in denen Kinder und Jugendliche ihre Selbstvertretungsrechte wahrnehmen, zum Beispiel Jugendparlamente, Jugendgemeinderäte, Jugendforen oder Jugendräte. Oftmals werden die Mitglieder von Jugendgremien gewählt, manchmal handelt es sich aber auch eher um offene Gremien, die weniger formal gestaltet sind. Es gibt die Möglichkeit, dass junge Menschen in Erwachsenengremien gewählt oder berufen werden und sich in Beiräten, Ausschüssen und so weiter engagieren. Entscheidend ist dafür zum Beispiel bei kommunalen Gremien das passive Wahlalter, aber auch, ob es zum Beispiel aktive Jugendverbände und Jugendringe gibt, die sich einmischen und von ihren Rechten als Interessenvertretungen Gebrauch machen. Wie das auf Bundesebene läuft, davon erzähle ich euch gleich noch genauer. Dann gibt es eine Vielzahl an projekt- oder themenbezogenen Beteiligungsveranstaltungen, die beispielsweise dann ins Leben gerufen werden, wenn es etwas Konkretes zu entscheiden gibt und möglichst viele Kinder und Jugendliche erreicht werden sollen, ohne dass sie sich zu einem längerfristigen Engagement verpflichten müssen, wie in einem Jugendgremium. Dabei kann es um ein Bauprojekt, wie zum Beispiel die Gestaltung eines öffentlichen Platzes gehen oder um die partizipative Entscheidung über Themenschwerpunkte für den Jugendförderplan. Nicht zuletzt können auch Interviews, Hearings, Konsultationen oder Befragungen dazu beitragen, dass die Interessen und Perspektiven von Kindern und Jugendlichen in politische Entscheidungen einfließen. Hearings oder Konsultationen sind dabei im Feld der Jugendpolitikberatung anzusiedeln. Interviews und Befragungen sind wertvolle Instrumente, um viele junge Menschen zu erreichen, zum Beispiel und gerade im digitalen Raum. Es gibt noch viele weitere Formate, das ist mir völlig klar. Wichtig ist aber bei allen, es muss klar sein, warum beteiligt wird und an was und welche Wirksamkeit damit erzielt werden kann. Immer wieder höre ich von engagierten Politikerinnen und Politikern: Wir finden Jugendbeteiligung super, deshalb gründen wir jetzt ein Jugendparlament. Zuallererst, ich finde es großartig, wenn Politik sich für Jugendbeteiligung begeistert und aktiv wird. Dafür gibt es auch in den Ländern und im Bund zahlreiche Beratungsangebote, zum Beispiel die Initiative Starke Kinder- und Jugendparlamente. Aber ich hätte da auch direkt einige kleine Rückfragen. Wer ist mit wir gemeint? Wer hat sich für das Format des Kinder- und Jugendparlaments entschieden? Und gibt es vor Ort noch weitere Partizipationsangebote? Wenn das Wir, das ein Jugendparlament gründen will, diejenigen einschließt, die es dann auch betrifft, also Kinder und Jugendliche, dann ist auf jeden Fall schon mal eine wichtige Bedingung für ernsthafte Beteiligung erfüllt. Denn wenn ein Format funktionieren soll, dann muss es von den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen ausgedacht werden. Noch besser aber mit ihnen gemeinsam geplant und durchgeführt werden. Das gilt für Kinder- und Jugendgremien genauso wie für punktuelle Partizipationsveranstaltungen. Beteiligung beginnt vor der Beteiligung. Es zeigt sich auch immer wieder, dass ein Format allein nicht alle jungen Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit erreicht, weshalb ich empfehle, verschiedene Formate und Formen miteinander zu einem Partizipationsmix in einer vielfältigen Beteiligungslandschaft zu verzahnen. Das heißt zum Beispiel, dass es ein Jugendgremium mit gewählten jungen Menschen gibt, das nah an Politik und Verwaltung ist und Mitbestimmungsrechte wahrnimmt und dass die Perspektiven und Themen anderer junger Menschen aus der Schülervertretung, aus Vereinen und Verbänden, aber auch aus projektbezogenen Beteiligungsveranstaltungen wie großen Zukunftswerkstätten oder Befragungen in die eigene Interessenvertretung aufnimmt. Oder dass es regelmäßige offene Beteiligungsformate gibt, deren Ergebnisse in einer Steuerungsgruppe mit Politik, Verwaltung, Jugendhilfe und jungen Menschen weiter bearbeitet werden oder die in die Arbeit von Jugendhilfeausschüssen einfließen. Beliebt sind so kleine Formate der Jugendpolitikberatung wie Pizza und Politik oder Döner und Demokratie, bei denen Menschen aus der Politik in lockerer Atmosphäre mit jungen Menschen in Kontakt kommen, sich austauschen und auch noch gemeinsam einen Happen essen, am besten in einem Jugendclub oder Jugendzentrum. Da fühlen sich zum Beispiel junge Menschen, die bislang wenig Kontakt zur Politik hatten, wohl und nehmen sich als sicherer wahr, als zum Beispiel in einem formalen Setting wie in Sitzungs- oder Ratssälen. Eine Realität in der Jugendbeteiligung ist auch, dass ein Format für 2-3 Jahre super angenommen wird, dann aber keine Teilnehmenden mehr findet. In Folge 3, die im September erscheint, geht es ausführlich um die Frage, wie man Zugänge für junge Menschen zu Partizipation schafft. Ich will jetzt hier nur sagen, Formate dürfen sich ändern, nein, sie müssen sich sogar ändern, wenn die Evaluation ergibt, dass es Veränderung und Verbesserung braucht oder dass eine neue Generation an Jugendlichen andere Formate besser findet. Deshalb ist es so wichtig, Formate mit jungen Menschen zusammen zu entwickeln, aber auch weiterzudenken, neu zu gestalten und manchmal auch nicht funktionierende Formate abzuschaffen. Reden wir doch nochmal über das Format Parlament. In meiner Beteiligungspraxis erlebe ich immer wieder, dass an dieses Format bestimmte Erwartungen durch Erwachsene gestellt werden. Das hat mehrere Gründe. Viele haben durch die eigene Erfahrung bestimmte Bilder dazu im Kopf, wie ein Parlament ganz grundsätzlich funktioniert. Das betrifft das Wahlverfahren, das betrifft die Zusammensetzung und Vorstellung von sogenannter Repräsentativität, das betrifft Arbeits- und Abstimmungsprozesse durch Anträge, das betrifft Sitzordnungen. Aber die Vorstellung eines Parlamentes bezieht sich auch häufig darauf, was junge Menschen so mitbringen müssen, um an einem parlamentarischen Format aktiv teilnehmen zu können. Und da wird es manchmal schwierig, denn Kinder und Jugendliche sind keine kleinen Erwachsenen und ihre Lebenswelten sehen anders aus als die von Erwachsenen. Das heißt konkret und übrigens nicht nur für Parlamente, sondern ganz allgemein für Partizipationsformate, die eher eng an Politik und Verwaltung entlang arbeiten und sich als feste Gremien verstehen. Erstens, lange Sitzungen mit viel Vorbereitungszeit für die einzelnen Mitglieder eines Gremiums, vielleicht sogar am Abend nach einem langen Schultag, sind eher hinderlich. Deshalb treffen sich viele Beteiligungsgremien am Wochenende, was auch wiederum bedeutet, dass sie ihre wertvolle Freizeit in dieses wichtige Ehrenamt investieren und entsprechende Rahmenbedingungen, wo wir auch wieder beim Thema Pizza wären, und Wertschätzung brauchen. Zweitens, Verwaltungsdeutsch ist schon für Erwachsene häufig eher schwer zu verstehen. Für Kinder und Jugendliche, auch wenn sie noch so motiviert sind, stellt Fachsprache eine hohe Teilhabehürde dar. Das heißt zum Beispiel, dass Vorlagen aus der Verwaltung eine Art Übersetzung in einfache Sprache benötigen, dass Glossare oder Wörterbücher mit Fachbegriffen erstellt werden, ganz einfach auf einem Flipchart-Papier vielleicht, oder auch mehr Zeit in Sitzungen für die Erarbeitung von Positionen investiert werden muss. Und drittens, darum geht es in Folge 4 nochmal detaillierter, aber auch Formate wie Kinder- und Jugendgremien brauchen eine qualifizierte und mit ausreichenden Kapazitäten ausgestattete personelle Begleitung. Jugendbeteiligung ist sehr selten ein Selbstläufer. Und gerade wenn es um Formate geht, die sich an erwachsener Politik und an deren Abläufen orientieren, sind hauptberufliche Fachkräfte ein wichtiges Bindeglied zwischen jungen Menschen und Verwaltung und Politik. Versteht mich jetzt bitte richtig. Ich spreche hier nicht grundsätzlich gegen Kinder- und Jugendgremien als Beteiligungsformat. Im Gegenteil. Wie schon erwähnt, stellen sie einen wertvollen Teil von vielfältigen Beteiligungslandschaften dar, sind in einigen Kommunalordnungen oder in Ausführungsgesetzen zum SGB VIII verankert und einige haben eine sehr lange Tradition. Aus Folge 1 dieses Podcasts wisst ihr aber vielleicht schon, bei Kinder- und Jugendbeteiligung geht es nicht nur um das Ergebnis, sondern auch um den Bildungs- und Erfahrungsprozess für junge Menschen und dass sie sich als wertvollen Teil einer demokratischen Gesellschaft erleben, ganz unabhängig davon, was sie an Identitätsmerkmalen oder an Fachwissen mitbringen. Und dafür ist es wichtig, Formate aus den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen heraus und mit ihnen zu entwickeln. Dafür gibt es unzählige Beispiele. Ich packe euch ein paar Hinweise in die Shownotes, da könnt ihr euch inspirieren lassen. Im Verantwortungsbereich der Bundesregierung gibt es verschiedene Beteiligungsformate. In der Regel werden junge Menschen beratend einbezogen. Im Rahmen der sogenannten Jugendpolitikberatung erhalten sie Zugänge zu politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, bringen Ideen und Feedback und Bewertungen zu aktuellen politischen Themen ein, mit dem Ziel, Gesetzesvorhaben oder Fördermaßnahmen jugend- und generationengerechter zu machen, sozusagen zur Vorbereitung und Beeinflussung von Entscheidungsprozessen auf Bundesebene. Erst vor wenigen Wochen fanden zum 5. Mal die Jugendpolitiktage statt. Veranstaltet von der Jugendpresse und gefördert vom Bundesjugendministerium trafen sich 500 junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren aus ganz Deutschland in Berlin, um sich zu aktuellen politischen Themen auszutauschen, zu vernetzen, aber auch zur Diskussion in Workshops, unter anderem auch mit den Bundesministerien zu Themen der Ressorts im Sinne einer Jugendpolitikberatung und zum Dialog mit Politikerinnen und Politikern, unter anderem mit der Bundesjugendministerin Karin Prien. Ministerin Prien hat im Begrüßungstalk auch über die vielen verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, sich als junger Mensch an der Gestaltung von Demokratie und Gesellschaft zu beteiligen.
Ja, es geht letztlich darum, zu versuchen, die eigene Zukunft und die Zukunft derer, die an denen einem etwas liegt, aktiv zu gestalten. Und es macht auch einen wirklichen Unterschied, ob man das angeht. Und ich würde euch heute vor allem ermutigen wollen, das ist meine wesentliche Botschaft an euch, ergreift genau diese Chancen. Dafür gibt es in unserem Land, übrigens anders als in den meisten anderen Ländern der Welt, bestehende Strukturen, in denen man sich engagieren kann. Das sind Strukturen in der Stadt, in dem Ort, in dem ihr lebt. Das sind aber auch Strukturen in Schulen. Das sind Mitbestimmungsmöglichkeiten in Betrieben. Das sind Kinder- und Jugendparlamente, Jugendgemeinderäte. Das sind die Kinder- und Jugendbeauftragten vor Ort. Das ist aber auch Jugend im Parlament und viele andere Formate, die es bei uns ja bereits gibt. Ich sage jetzt nicht, dass das alles reicht. Ich sage nur, die gibt es. Und ich würde euch sehr ans Herz legen, die auch zu nutzen. Und ich will auch etwas anderes noch tun, was vielleicht so ein bisschen altbacken klingt. Ich würde euch auch ermuntern wollen, euch in Parteien zu engagieren, weil wir leben in einer Parteiendemokratie. Und Parteien sind ein richtig guter Weg. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin auch mit 14 Jahren in eine Jugendorganisation, mit 16 Jahren in eine Partei eingetreten. Und mir hat das die Möglichkeit eröffnet, ganz wesentliche Dinge mitzugestalten.
In der Pause nach dem Begrüßungstalk und einer anschließenden Diskussion mit dem Chef des Bundeskanzleramtes, Thorsten Frey, habe ich mich mal umgehört. Was ist für die Teilnehmenden wichtig, damit ein Beteiligungsformat auf Bundesebene gelingt?
Ganz wichtig, dass die ganzen Stimmen von den Kindern, von den Jugendlichen, von uns junge Erwachsene gehört werden, dass unsere Themen vertreten werden, dass wir endlich mal gehört werden und dass wir von den PolitikerInnen, von den Machthabern und führenden Positionen mal endlich auch gehört werden und was verändern können.
Mir ist besonders wichtig, bei sowas auf jeden Fall den Respekt einzuhalten, also diesen ganzen selbstverständlichen Kram in meinen Augen. Aber auf jeden Fall ist eines meiner Ziele, mich auf jeden Fall zu vernetzen und verschiedene Meinungen und Sichtweisen einzuholen und gegebenenfalls zu diskutieren. Nicht immer im Negativen, das kann man auch ins Positive übertragen. Und ich finde, das sollten viele auch so sehen, dass Diskussion nicht immer was Negatives ist.
Ich bin bei den Jugendpolitiktagen, weil ich den Austausch super wertvoll und super interessant finde. Ich finde es großartig, dass Jugendpolitiktage eine Bühne bieten, um junge Menschen zusammenzubringen, nicht nur darüber zu sprechen, was Jugendpartizipation bedeutet auf Bundesebene, sondern auch wirklich zu gucken, welche Themen wollen wir setzen für jetzt die neue Bundesregierung, weil ich glaube, Kinder und Jugendliche fallen oft hinten runter und vor allem jetzt nach Corona ist es wichtig, dass das weiter aktuell bleibt, dass Kinder und Jugendliche ihre Stimme nutzen können und dafür sind solche Formate total wertvoll.
Dass man da halt mit Menschen trifft aus unterschiedlichen Bundesländern und da halt gemeinsam irgendwie Debatten führt, generell halt auch sich eventuell mit Fachexperten auseinandersetzt und da halt Gespräche führt.
Gutes Essen, nette Leute und schöne Gespräche.
Für mich waren die Jugendpolitiktage ein großer Erfolg, weil ich das Angebot recht niedrigschwellig fand. Also einmal, dass das Ganze tatsächlich auf Instagram beworben wurde und ich da vielleicht auch ganz klischeehaft als jugendliche Person eben so auf dieses Format gestoßen bin. Und eben darüber hinaus, dass eben nicht so viele Ansprüche gestellt wurden in dem Sinne, was man schon macht, sondern dass gesagt wurde, hier kann jeder hinkommen, um eben andere Leute kennenzulernen.
Vor allem ist es wichtig, dass die Jugendlichen mit den Politikern ins Gespräch kommen und auch irgendwelche konkreten Ziele vereinbaren. Und dann man sich nach einem Jahr wieder sieht, also wieder trifft und über die festgelegten Ziele nochmal sich austauscht und guckt, was die Lage jetzt ist und ob auch wirklich was erreicht wurde. Das finde ich schon sehr wichtig.
Was mir hier die Teilnehmenden an den Jugendpolitiktagen erzählt haben, passt übrigens auch gut zu dem, was das Bundesjugendkuratorium in seinem kürzlich veröffentlichten Bericht zur Beteiligungspraxis junger Menschen auf Bundesebene als Gelingensbedingungen formuliert hat. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Es lohnt sich, da mal genauer reinzulesen. Ich habe oft gehört, Formate auf Bundesebene wie die Jugendpolitiktage sollte es viel häufiger geben. Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung steht, dass es einen nationalen Kinder- und Jugendgipfel geben soll, ich zitiere, um jungen Menschen Gelegenheit zu geben, ihre Anliegen zu artikulieren, mit Politikerinnen und Politikern zu diskutieren und Schwerpunkte für künftige Kinder- und Jugendpolitik vorzuschlagen, Zitat Ende. Wie ihr hört, wird es auch in dieser Legislaturperiode weiter Gelegenheit dazu geben, junge Perspektiven mit der Bundespolitik zusammenzubringen. Auch einige Bundesministerien haben sich in den vergangenen Jahren auf den Weg gemacht, junge Perspektiven in ihre Prozesse einfließen zu lassen. Ein Beispiel dafür ist der Jugendpolitische Beirat des Bundesjugendministeriums. Er wurde 2019 gegründet und bestand bis zum Ende der vergangenen Legislaturperiode. Das Ziel dieses Beirats, Menschen mit Expertise aus verschiedenen Bereichen in die Entwicklung der Jugendstrategie der Bundesregierung einzubeziehen. Der Beirat bestand aus Mitgliedern aus Wissenschaft, den Ländern, der Jugendhilfe sowie Kinder- und Jugendinteressenvertretungen. 2022 kamen erstmals auch junge Menschen unter 27 Jahren dazu. Eine von ihnen war Lisanne May, die jetzt bei mir zu Gast ist. Hallo Lisanne.
Hallo Anna, danke für die Einladung.
Lisanne, du warst eine von 7 Personen unter 27 im Jugendpolitischen Beirat zur Weiterentwicklung der Jugendstrategie. Was habt ihr euch damals für eure Arbeit zum Ziel gesetzt?
Genau, die Zielsetzung des Beirats war, den Nationalen Aktionsplan zur Kinder- und Jugendbeteiligung eng zu begleiten. Darauf sind ja auch schon Judith und Ludwig in der letzten Folge eingegangen. Und wir U27-Mitglieder haben uns besonders das Ziel gesetzt, erstmal ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, weil ein Beirat, der aus jungen Menschen und Erwachsenen besteht, eben doch nochmal andere Herausforderungen mit sich bringt. Das war zum Beispiel, dass wir die Rahmenbedingungen geändert haben. Wir haben uns immer nachmittags getroffen, damit es mit Schule und Studium vereinbar ist. Wir haben das Du für alle eingeführt, sonst ist es häufig so, dass nur junge Menschen geduzt werden und sie zurücksitzen müssen. Und haben uns dann ein bisschen als der drückende Stein im Schuh verstanden, also direkt danach Fragen stellen können, warum, was ist, wie es ist, weil wir uns eben als Selbstvertretung verstanden haben und weniger als Interessensvertretung. Die Zielsetzung des Beirates hat sich dann auch während des Prozesses ein bisschen verändert. Durch eine neue Referats- und Abteilungsleiterin hat der Beirat dann die gesamte Abteilung Jugend im damaligen BMFSFJ beraten. Wir junge Menschen haben dann besonders auch Themenschwerpunkte reingebracht, zum Beispiel, dass sich das Ministerium mehr mit Adultismus, also der Diskriminierung aufgrund von jungem Alter, beschäftigen soll, dass sie mehr sich mit der UN-Kinderrechtskonvention auseinandersetzen sollen und dann eben auch darauf hingewiesen, dass auch die Kinder- und Jugendhilfe unter dem Rechtsruck steht.
Das sind super wichtige Themen. Du hast gerade schon angesprochen, es geht auch um die Arbeitsweise eines Beirates. Was hat der Beirat gemacht und wie genau habt ihr dann dort als junge Menschen dort mitgewirkt?
Wir U27 haben gleichwertig mitgewirkt, wenn nicht sogar auch ein bisschen intensiver, dadurch, dass wir die Themenvorschläge reingebracht haben. Wir haben uns 4-mal im Jahr getroffen. Die U27-Jährigen hatten nochmal eine engere Vorbereitung mit dem Ministerium. Und um so einen kleinen Sitzungsablauf zu skizzieren, die Sitzung hat immer mit einer Eröffnung stattgefunden von dem parlamentarischen Staatssekretär Sven Lehmann, der den Vorsitz hatte, zusammen mit Karin Böllert, der langjährigen Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe. Dann gab es einen kurzen Überblick zu aktuellen jugendpolitischen Entwicklungen, dann den Input, den wir meistens mitorganisiert haben oder zumindest auch InputgeberInnen eingeladen haben, Diskussionen und Rückfragen und anschließend nochmal Updates zu zum Teil auch europapolitischen Debatten und alle Mitglieder des Beirates konnten berichten. Ich glaube, was spannend ist, ist, dass wir eben uns selbst als Selbstvertretung verstanden haben. Ich saß da als Lisanne, ich hatte keinen Jugendverband im Hintergrund und konnte deswegen auch sehr frei sagen, was ich denke, weil ich eben nicht von Finanzierung abhängig bin, anders als es zum Teil Interessensvertretungen sind oder aber auch andere Vertretungen dort im Beirat.
Was kannst du denn einem Ministerium oder einer Behörde auf Bundesebene empfehlen, wenn es darum geht, junge Menschen zum Beispiel in einem Beirat mit einzubeziehen? Was sind da deine Tipps?
Ich würde sagen, traut euch und nehmt auch den Mehraufwand auf jeden Fall in Kauf, aber macht es auch richtig. Also es geht nicht um Youthwashing oder Youth-Tokenism. Und dann stellt euch vielleicht auch diese Fragen wie, was soll ein Beirat wirklich als Ziel haben? Wie kann eine gute pädagogische Begleitung aussehen? Welches Format eignet sich am besten? Können Kinder und junge Menschen auch schon in die Entwicklung mit einbezogen werden? Und auch als Ministeriumsseite, wie kann denn auch eine fachlich, finanziell, pädagogische, langfristige Finanzierung davon aussehen, dass es auch eben nachhaltige Jugendbeteiligung gibt? Und zuletzt dann eben, dass bei all diesen Fragen auch Kinder und junge Menschen von Anfang an mit einbezogen werden sollen und dann auch die Antworten bitte sehr verständlich transparent machen.
Ja, Lisanne, danke, dass du deine Perspektive eingebracht hast und deine Erfahrung zum Jugendpolitischen Beirat. Bis bald.
Danke für die Einladung.
Ich höre jetzt schon einige von euch sagen, ja, aber das sind ja nur ganz besondere Jugendliche, die da mitwirken. Da werden ja gar nicht alle beteiligt. Ja, gut, dass nach einer kurzen Sommerpause Mitte September unsere dritte Folge 22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus erscheint und es genau darum gehen wird. Wie ermöglicht man möglichst allen Kindern und Jugendlichen Zugang zu Beteiligungsangeboten? Und wie und wo erreicht man sie überhaupt? Ja, Folge 2 ist jetzt vorbei und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihm 5 Sterne auf Spotify, Google, Apple Podcasts und allen weiteren Plattformen gebt und wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, alles Liebe, eure Anna. 22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus ist eine Produktion im Rahmen der Jugendstrategie der Bundesregierung. Redaktion und Sprecherin Anna Grebe. Produktion We Are Producers. Mehr Info zum Podcast und zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung gibt's auf www.jugendstrategie.de.